Thorsten Rüwesel, deutscher EC-Verband, Teenager- und Jugendreferent, wohnhaft in Kassel oder in Kaufungen bei Kassel und viel unterwegs in Sachen Jugendarbeit, Teenager-Jugendarbeit und habe die große Freude, bei der Mutter aller Pfingsttreffen zu sein heute, nämlich hier in Aidlingen, wo sonst? Okay, zudem ganz am Anfang, das Thema geht da um Grenzen, geht nicht, gibt's nicht, Grenzen erleben, ich habe gedacht, für jede Veranstaltung bringe ich irgendwas mit. Dieses Mal dieses T-Shirt hier, da kann man wenig drauf erkennen außer einer Werbung. Aber hinten seht ihr, was meine große Passion ist. SG Kaufungen 07. Altherrenmeister sind wir geworden. Jawohl. Letzte Saison allerdings. Diese Saison habe ich 3 Spiele mitgemacht. Ich bin an Wochenenden irgendwie immer nicht da. Aber 3 Spiele habe ich mitgemacht, alle 3 haben wir verloren. Es waren die einzigen 3, die wir verloren haben. Also so viel zum Thema Grenzen, die ich sehr stark erlebe dort. Ich dachte damals auch, wenn ich zu den Altherren gehe, dann bin ich bestimmt einer der Jüngsten. Ich bin mittlerweile der Älteste dort in diesem Club. Man darf schon ab 32, glaube ich, spielen. Und naja, es gibt so ein paar Jungspunde, die sind tatsächlich erst 32. Okay, so viel zum Thema Grenzen bei mir hautnah erlebt. Ich bin allerdings froh, dass es manche Grenzen gibt. Ich habe meine Tochter, die spielt mittlerweile auch Fußball, in der F-Jugend mit ganz vielen Jungs, einziges Mädchen, tapfer, und hatte ein Spiel am Freitag. Und da bin ich manchmal froh, dass es wirklich ein paar Linien gibt und so, denn die würden auch den Ball noch nachjagen, wenn sie schon kilometerweit weg sind. Ganzes Pulk auf einen Ball. Grundsätzlich beim Fußball, glaube ich, eine gute Sache, dass es Seitenlinien gibt und auch Schiedsrichter mit Spielregeln und so. Ja, Leben ohne Grenzen. Geht nicht, gibt's nicht. Ich glaube, ihr habt morgen schon einiges gehört über die sogenannte Multi-Optionsgesellschaft. Deswegen will ich nicht zu viel dazu sagen. Aber so ein paar Sachen im Schnelldurchlauf. Das ist ja etwas, was uns sehr zu schaffen macht auf der einen Seite und sehr viel Freiheit schenkt auf der anderen Seite. Wir können alles Mögliche machen. Alles ist denkbar, alles ist machbar, alles ist möglich. Man kann viele Dinge machen und wir haben immer wieder junge Leute, die nicht mehr wissen, was sie eigentlich jetzt tun sollen, wirklich, weil die Auswahl so riesig ist, weil ihnen ja alle Türen offen stehen, weil sie ja das studieren können und das und das und das und dann noch ein bisschen von dem und das ist nur an anderen Orten. Sie möchten eigentlich viele Dinge erleben und machen und haben die Schwierigkeit, wirklich das zu finden, was jetzt wirklich zu mir passt. Multi-Optionsgesellschaft. Angefangen bei Fernsehen, natürlich, wir zappen rum. Ich selber erlebe mich auch dabei, wie ich rumzappe. Wie ich einfach das nicht aushalte, einen Beitrag auch mal länger zu hören, tatsächlich, das geht mir schon manchmal so, dass ich dann doch wieder rüberschalte und wenn Halbzeitpause ist, dann doch mal rüber und solche Dinge. Also Fernsehprogramme, wir haben eine riesige Auswahl mittlerweile, dank Satellitenschüssel. Wir können alle möglichen Programme zu uns reinlassen und die haben natürlich auch dann einen gewissen Einfluss, was einfließt, das hat auch Einfluss und das merken wir natürlich auch unter anderem bei den Fernsehprogrammen. Oder die Produkte, wenn wir am Kiosk gehen und ich wollte gestern eine Fernsehzeitschrift kaufen, ich kaufe so häufig eine, ich wusste nicht, welche ich kaufen sollte, weil es einfach tierisch viele gibt. Weiß nicht, ob ich das mal beobachtet habe. Früher gab es die Hör zu. So, das war so das Standardwerk bei uns zu Hause. Da wusste man, was man hat. Heute hat man alles Mögliche. Also wirklich querbeet und man weiß nicht, was man machen soll, welche man kaufen soll. Und das haben wir bei vielen anderen Sachen. Egal, was man kaufen will, die Auswahl ist ziemlich hoch bei Getränken oder ich bin ein Kaffeefanatiker. Ich liebe Kaffee, richtig schönen Kaffee. Und da kann man sich auch ausleben in vielen unterschiedlichen Formen und Möglichkeiten. Genauso bei Brötchen stehe ich manchmal ratlos da und weiß nicht, was ich nehmen soll und sage dann 10 einfache oder so. Weil ich einfach völlig überfordert bin, am frühen Morgen darüber nachzudenken, was ich noch alles an Brötchen kaufen könnte. Internet, Kommunikation rieselt auf uns ein, völlig. Da gibt es scheinbar überhaupt keine Grenzen mehr. Alle möglichen Dinge, die möglich sind. Mich nervt ab und zu schon absolut die Werbung, die kommt von Arcor, von allen möglichen, die mir sagen wollen, dass ihr DSL noch besser ist oder noch billiger oder noch mehr Möglichkeiten hat. Und ich doch was verpassen würde, wenn ich das neueste Angebot jetzt nicht wahrnehme. Wenn ich das jetzt ausschlage, dann verpasse ich etwas. Und wir merken, wie das Einfluss nimmt immer mehr auf uns, auf unsere Gesellschaft, auch auf die Religion. Es gibt ja viele unterschiedliche, man kann ja viele wahrnehmen. Und man kann sie auch mixen, so wie Getränke. Man kann sie zusammenschütten und dann wird ein persönlicher Mix draus. Man versucht, so ein bisschen Individualität zu bewahren in der Masse. Oder Gemeinden. Früher war es natürlich ganz klar für uns, Gemeinschaft in der Landeskirche, da war unser Zuhause. Keine Frage. Heute gibt es solche Sachen wie ICF und Calvary Chapel und alle möglichen anderen Gemeinden und die sind auch toll und machen tolle Sachen. Und wo gehe ich jetzt eigentlich noch hin? Und alle Möglichkeiten habe ich und manche gehen wirklich an mehreren Tagen zu mehreren Gemeinden, um sich unterschiedliche Dinge abzuholen. Also wir zappen und zappen richtig durchs Leben durch in verschiedenen Formen und erleben das auch manchmal als Grenze, dass uns das wirklich eng macht, weil wir merken, je mehr Möglichkeiten wir haben, desto leichter wird nicht unbedingt die Auswahl, sondern desto schwerer. Desto schwerer wird es. Was ist denn jetzt eigentlich der richtige Weg für mich? Was ist denn jetzt eigentlich die richtige Frau für mich? Riesige Auswahl. Judith. Was ist der richtige Weg für mich? Große Auswahl, große Möglichkeit. Was ist der richtige Studienplatz? Was ist wirklich der richtige Beruf für mich? Was soll ich machen, Gott? So viele Möglichkeiten. Was soll ich tun? Und genau darum geht es. Leben ohne Grenzen. Wir zappen durch das Leben. Bei der Masse der Möglichkeiten fällt die Entscheidung oft einfach schwerer. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Wir haben Schwierigkeiten, uns festzulegen und mal einen Weg konsequent zu leben. Das fällt uns unwahrscheinlich schwer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke es bei mir auf jeden Fall schon. Mal wirklich einen Weg konsequent gehen. Und ich merke das in der Beratung von Jugendlichen, mal wirklich diesen Weg jetzt zu gehen und nicht nach links und rechts zu gucken und alle anderen Möglichkeiten auch noch abzugleichen, ob nicht doch was für mich wäre. Wir haben oft mehr Beziehungen als früher. Das belegen auch die Daten und Statistiken, aber zunehmend oberflächlichere. Also wir haben heute meinetwegen 500 Friends in der Community im Internet, aber nur noch 2 echte Freunde vielleicht. 25% der Jugendlichen geben heute an, dass sie niemanden haben, um über ihre Probleme zu reden. Scheinbar viele Möglichkeiten, aber viele oberflächliche dabei. Viele Dinge, die oberflächlicher Art sind und nicht wirklich tiefgehend. Wo sind echte Freunde? Wo ist Tiefgang? Wo ist Entscheidung? Wo ist Verbindlichkeit? Wo ist Treue? Wo ist die eine Bahn, die ich jetzt gehe und Gott schenkt mir diesen roten Faden da durch? Und darum soll es heute gehen und gleichzeitig darum, wie soll ich und wie kann ich mit meinen Grenzen leben, die ich gerade auch im Gabenbereich erlebe vielleicht. Das andere, wir verschulden uns weit häufiger. Unter anderem auch aufgrund der vielen Angebote und Schnäppchen. Die Verschuldungsrate unter Jugendlichen war noch nie so groß. Immer mehr Leute, die sich da verschulden und wirklich allein durch die Handykosten schon ins absolute Minus reiten lassen. Und dann da hängen mit ihrem Minus. Weil die Angebote aber da sind, weil wir die Schnäppchen wahrnehmen wollen, weil wir dies und jenes einfach mitnehmen wollen, haben wir diese großen Schwierigkeiten. Wir meinen, mehrere Leben gleichzeitig leben zu können und leben zu müssen. Second Life, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist so ein schönes Angebot im Internet. Einige nicken, weiß nicht, wie ihr heißt, welche Rolle ihr eingenommen habt, welche Rolle ihr dort spielt in Second Life. Aber man kann ja alles machen. Es ist eine tolle Freiheit, die man da hat. Man kann sogar einkaufen gehen dort. Das ist Wahnsinn. Man kann sich Adidas-Schuhe kaufen, man geht ins Geschäft rein, sucht sich ein paar Schuhe aus, virtuell, und kauft die und kriegt sie tatsächlich nach Hause geschickt. Wahnsinn. Man kann alles machen, man kann sich eine eigene Rolle anlegen, man kann sogar mit Frauen schlafen dort. Ja. Man kann alles machen. Alles ist möglich. Und das Internet, das raselt so tierisch auf uns rein. Und die größte Herausforderung für Jugendarbeit heute ist meines Erachtens das Internet. Weil es einfach ein Medium geworden ist, das wir kaum unter die Kontrolle kriegen. Weil es uns alles bieten kann, weil es uns alles geben kann. Und wir müssen nur alleine sein. Nur ich und mein Computer und alle Angebote habe ich ja da. Ich kann mir von Schlecker, von Rossmann, von überall was liefern lassen. Ich kriege meine Beziehungen übers Internet. Ich kriege meine Kontakte, meine Waren. Ich kriege alles übers Internet. Alles ist da, alles ist möglich. Aber was macht wirklich Sinn? Fast jeder Lebensstil ist auch okay. Du bist okay, ich bin okay, wir sind okay, alles ist okay. Also, da sagt doch keiner mal was, was nicht okay ist. Man schwimmt so auf einer gewissen Liebeswelle und alle Lebensstile sind möglich und alles ist denkbar, machbar, egal wie du empfindest, wie du fühlst, wie du lebst. Alles ist doch irgendwie denkbar, wir wollen doch nicht intolerant sein, oder? Intolerant meint ein Weg, tolerant meint viele Wege und das wollen wir doch sein. Aber was hilft mir das in meinem Leben, wenn ich wirklich einen Weg suche, wenn ich den Weg suche? Was heißt das denn für mich? Bin ich dann intolerant gegenüber anderen Wegen? Muss ich nicht alles wahrnehmen? Wo sind die Vorbilder? Wo sind die Orientierungshilfen? Wo sind die guten Hirten, denen ich einfach mal nachfolgen kann und der mich zum frischen Grün führt? Wo sind die Möglichkeiten? Wo sind die Zäune? Wo sind die Grenzen? Ich habe gehört, dass es sogar eine Taktik gibt bei Antilopen gegen die Angriffe von Löwen, dass sie sich zu einer Masse zusammenfügen und der Löwe dann nicht mehr weiß, wo er hinbeißen soll, weil es einfach so viele sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber der ist so verwirrt von der Menge, der beißt dahin und trifft keinen richtig. Blöd gelaufen. Und ich habe das Gefühl, das ist bei uns manchmal ähnlich. Dass wir so eine Masse an Möglichkeiten haben und beißen mal dahin und fassen eigentlich keins richtig an. Machen alles oberflächlich. Und das bleibt doch oberflächlich. Selbst Mitarbeiter in der Gemeinde bleibt manchmal so oberflächlich. Und dann fragt man sich auch, mache ich doch lieber das oder gehe ich doch lieber zu der Gemeinde, gebe mich da ein oder könnte ich nicht das noch machen? Oberflächlichkeit ist ein großes Stichwort unserer Zeit geworden, leider. Und man sucht nach der Tiefe, man hat eine tiefe Sehnsucht danach, aber man bekommt sie nicht. Uns fehlen auch die Leute, die das mal so richtig vorleben. Und wir spüren unsere Grenzen. In der großen Möglichkeitenwelt spüren wir unsere Grenzen, und zwar tierisch. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht mehr, diese multifunktionssüchtige Person zu sein, die man von mir erwartet. Als Frau muss ich dies und jenes können und tun und machen und Kinder kriegen und dies und jenes und alles irgendwie auf die Reihe kriegen. Und das Mann doch genauso. Das alles Mögliche muss ich schaffen können. Das ist so, das macht man so, das ist so. Und die innere Zerrissenheit zwischen den verschiedenen Dingen, die man wahrnehmen könnte und machen muss und dieses jemals nicht wissen, worauf lege ich mich jetzt wirklich fest? Burnout, weil viele Leute einfach viel zu viel machen und von viel zu vielen Erwartungen niedergedrückt werden. Diese Erwartungen, die von der Familie auf mich zurasseln, die von dem Beruf auf mich zurasseln, die von dem Job, von der Freizeit auf mich zurasseln, die von verschiedenen Dingen und dann vielleicht sogar noch von der Gemeinde auf mich zurasseln, machen mich K.O. Ich habe noch nie so viele Prediger gesehen in meinem Alter, die Burnout hatten. Noch nie so viele. Das ist Wahnsinn. Leute, die sagten, ich muss als Prediger heute alles können. Ich muss managen können, ich muss trösten können, ich muss predigen können, ich muss alles und zwar so, wie Willow Creek das macht. Ich muss genau so machen und muss toll machen und PowerPoint-Präsentation muss ich auch noch können und alles. Und die einfach dran zugrunde gehen. Und das, was für auch Prediger zutrifft, trifft auf jeden von uns zu. Wir sind oftmals gefangen darin, in den vielen Erwartungen anderer an uns und auch noch in unseren eigenen Erwartungen, die wir auch noch haben an uns. Ich werde vielen dabei nicht gerecht. Es geht mir manchmal schon so, dass ich weiß, hey, jetzt bin ich schon wieder auf einem Treffen. Ich bin fast jedes Wochenende irgendwo. Werde ich meiner Familie noch gerecht? Gut, meine Frau und ich als Familie haben es geklärt, dass es eine Berufung ist, die wir beide gemeinsam angenommen haben und tragen. Aber viele anderen leben so in dieser Zerrissenheit immer wieder zwischen Ehe, Familie, Freunde, Gott. Alle wollen etwas von mir. Ich werde allen irgendwie nicht ganz gerecht und suchen nach dem Weg, wie sie leben können, Gelassenheit und Frieden bekommen können über einen Weg, der wirklich in gute Bahn führt. Also diese Frage oder dieses Thema, ich finde keine Gelassenheit in allem, keine Tiefe, kein Grund unter den Füßen und keine Lebensperspektive. Ich komme nicht damit klar, mit den neuen, vielen Möglichkeiten, gesund umzugehen. Also ich kenne bestimmt hunderte von Teens, die bei mir per Mail sich melden oder auf anderen Wegen und sagen, ich komme nicht damit klar, dass im Internet mir Frauen präsentiert werden, noch und nöcher. Ich komme damit nicht klar. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Ich weiß nicht, wie ich den Ausknopf finde. Ich schaffe es nicht. Es gibt Netzwerke mittlerweile von Leuten, die sich gegenseitig anrufen, wenn sie in solcher Situation sind. Und das ist nötig, Unterstützung auf allen Seiten zu finden. Also diese vielen Dinge, die auf einen einprasseln und wir wissen eigentlich nicht richtig, wie wir damit umgehen sollen, wie wir wirklich den einen guten und gesunden Weg finden, um mit den Themen unseres Lebens klarzukommen. Ich komme nicht damit klar mit den neuen vielen Möglichkeiten. Ich sehne mich nach Einfachheit, nach Ruhe, nach Freundschaft, nach echter Liebe, nach Angenommensein. Ein Platz, wo ich wirklich sein kann, wie ich bin. Und nicht nur deswegen habe ich das Gefühl, dass die christliche Botschaft so immens wichtig ist und dass wir selber als Gemeinden dringend aufgefordert sind, nicht auch noch alles grenzenlos zu machen, sondern ein Stück weit etwas einzuzäunen, wo man mal sein kann, wie man ist, wo man mal einfach Freilauf hat, wo man mal einfach zur Ruhe kommen kann, wo man mal einfach nur da ist, ohne gleich Mitarbeiter zu sein. Viele, die diese Sehnsucht nach Einfachheit haben, so auch so eine Art Trend auch wieder, dass man mehr Ruhe sucht, auch mehr Klosterzulauf haben, wieder mehr die Suche danach ist, wie finde ich die Mitte, wie finde ich das Zentrum. Viele suchen leider dabei nicht im christlichen Glauben, sondern sie haben andere Angebote wahrgenommen, Buddhismus oder andere Dinge, wo sie meinen, da kommt man auf die Mitte des Lebens zurück. Wir als Christen sind gefordert, ihnen Angebote zu machen, wo sie wirklich mal zur Ruhe kommen können, wo sie das erleben können. Freundschaft, echte Liebe, nicht nur als Mitarbeiter, nicht nur als einer, von dem man was will, sondern als einer, der einfach da ist, da sein kann. Das ist die christliche Botschaft, Evangelium, frohe Botschaft für heute. Hey, du musst nicht nur hetzen durch die Zeit, nicht nur in der Hektik stehen, nicht nur in den Erwartungen aller möglichen Leute, sondern einfach mal einen Gott genießen, der dich will und der dich liebt. Was sind Antworten von uns auf diesen Druck, auf diese Dinge, die uns fertig machen? Ich möchte mal eine Geschichte erzählen aus dem ersten Samuelbuch, die ich sehr spannend finde, weil ich denke, dass wir vielfach, wenn wir merken, wir kommen an unsere Grenzen, wir merken, andere können das viel besser, die kommen viel besser damit klar. Ich denke, dass manches Mal, oh, der kann das so gut, der macht das und schafft das noch und jenes und wie macht er das und Wahnsinn. Und manches Mal kommt da vielleicht auch bei euch so etwas hoch wie Neid, das ist eine Antwort auf unsere Grenzen. Neid, den wir erleben, einen persönlichen Umgang mit anderen, wo wir merken, unsere Gaben sind viel kleiner und viel weniger, als die anderen es haben. Neid aber auch im Umgang mit den Grenzen, wo wir merken, andere können viel mehr, viel unterschiedliche Dinge und kriegen das alles noch auf die Reihe. 1. Samuel 18, 1 bis 16 finde ich sehr genial. Da geht es um Saul und David. Und Saul ist ziemlich sauer auf David, weil er so alles kann und weil er so alles gut macht. Und er ist richtig neidisch und wirft sogar nachher den Spieß nach ihm, weil er meint, dieser David, der muss eigentlich verschwinden, den muss man an die Wand spießen. Der ist so genial, so gut, dass alle nur noch nach ihm hecheln und ihn wollen. Also David kommt gut bei den Fachleuten an. Da heißt es, es gefiel den großen Sauls gut, was David tat. Das kann er nerven, kann er ärgern. Meine Grenzen, seine Gaben, er kann das, er macht das besser, er kommt damit klar, er macht das und managt das alles und meine eigenen Leute schwärmen über ihn. Das fällt uns manchmal auch schwer vielleicht in unserem Leben. David kommt sogar gut in der Familie an von Saul. Jonathan gewinnt ihn lieb. Vielleicht eine Liebe und Anerkennung, die sich der Vater Saul immer erhofft hatte, dass er das haben dürfte. Und Michael, die Tochter Sauls, gewinnt ihn lieb. Das direkte familiäre Umfeld schwärmt also von David. Stellt euch das vor, in der Familie schwärmt immer wieder einer von jemand ganz anders. Also wenn meine Tochter immer wieder von dem Vater des Nachbarjungen schwärmen würde, irgendwann würde ich ganz schön fuchsig werden. Der kann das aber viel besser. Also der Papa von Kai, der kann aber, und der gibt Geld, Taschengeld. Wenn er alles besser kann, mehr macht, größer kann, das kann er ganz schön nerven. Wenn das in die Familie sogar eindringt, wenn die eigenen Kinder auch noch das denken, macht er das ganz schön fertig. Und David sieht auch noch blendend aus. Ätzend. Auch von Saul wurde ja mal gesagt, früher mal, er war ein schöner junger Mann und niemand unter den Israeliten war so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk. Wurde mal über ihn gesagt, aber das ist schon ein paar Tage her. Er ist älter geworden. Und jetzt redet man über David. Er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Das macht er noch fertig, oder? Wenn man das hört, immer wieder im Umfeld und alle Frauen schwärmen von ihm und der kann alles besser, der kann dies und jenes, der ist auch noch bräunlich und hat auch noch braune Augen und alle Frauen schwärmen über ihn. Wie komme ich denn damit klar? Und Saul muss auch noch selbst über die Qualitäten dieses David schwärmen und sagt, ja, der kann wirklich das. Und der führt nicht nur tolle Kriege und macht alle fertig, so ganz nebenbei spielt er auch noch auf dem Saiteninstrument. So genial wie kein anderer. Das macht einen fertig. Habt ihr solche genialen Leute in eurer Umgebung? Macht einen fertig, die kommen mit allem klar. Die managen ihren Alltag, die Multi-Optionsgesellschaft ist für sie ein Paradies. Sie lieben das alles zu managen, sie können das, kriegen das auf die Reihe. Und ich selber mit meinen Grenzen, hab noch nicht mal braunes Haar und bräunliche Augen. Und dann kommt auch noch, und das ist in der Geschichte so der Tropfen zum Überlaufen, dass die Leute, besonders noch die Frauen, wird extra betont, die Heldentaten Davids mehr und höher loben als die von Saul. Saul hat 1.000 erschlagen, David aber 10.000. Nicht mal die eigenen Gaben werden anerkannt. Hey, immerhin hat man 1.000 erschlagen, das ist doch was, oder nicht? Immerhin kann man noch was. Man hat doch schon was geleistet in der Gemeinde. Man hat doch schon einiges auf die Reihe gekriegt. Und jetzt wird das noch madig gemacht durch solche blöden Frauen, die durch die ganze Stadt posaunen und sagen, Saul hat 1.000 erschlagen, David aber 10.000. Das kann einen fertig machen. Absolut, vielleicht erlebt ihr das im Beruf oder zu Hause, bei Nachbarn oder wo auch immer, dass solche Leute immer etwas voraus haben. Und dass andere auch noch über sie reden, was die alles Tolles können. Und ihr selber fragt euch, Mist, das stimmt auch noch. Und ich? Und der Selbstwert geht so richtig den Bach runter. Da tut es gut, das Evangelium Gottes zu hören. Da tut es gut, wirklich zu hören, dass wir angenommen sind bei Gott. Dass der Neid, diese Todsünde, wie es bei den Katholiken ja eingeordnet ist, diese Todsünde uns nicht zerfressen muss, sondern dass wir ein Leben leben dürfen, in Grenzen und mit Grenzen, das aber ein wunderbares, herrliches, gottgeweihtes Leben sein kann. Komm her, Lastwagen, lade ab. Matthäus 11, kommt her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Das ist der erste Schritt, das erste Evangelium. Dazu gehört natürlich auch der Neid. Das ist so ein richtiges Giftmüllfass, was wir immer wieder mit uns mitschleppen. Der Neid. Der Neid auf andere. Das Gefühl, ich habe Grenzen und ich kann nicht mit diesen Grenzen umgehen. Und andere haben viel mehr Gaben und viel mehr Möglichkeiten und nutzen sie auch noch. Und ich hänge hier immer noch rum, bin 26 Jahre alt und immer noch Student. Oder 28. Bin immer noch Student. Ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Ich weiß immer noch nicht, ich habe mit 24 mich umentschieden, mit 26 mich umentschieden, jetzt muss ich langsam mal Geld verdienen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kommt her, Lastwagen, ladet ab. Das ist erst einmal Evangelium pur. Du musst keine Leistung bringen, aber dein Herz. lade ab. Alle Altmüllfässer, alle Giftmüllfässer, alle Sondermüll, alles, was in deinen Herzkammern lagert und da langsam vergimmelt und dich verbittert immer mehr, weil diese Verbitterung einsetzt. Immer nur auf die anderen zu gucken, was die mehr können, verbittert total und macht einen absolut unfrei für den Willen Gottes. Absolut unfrei. Weil man nur noch auf sie guckt und auf seinen eigenen Kram, seinen eigenen Bereich und unfrei wird für das, was Gott mit einem eigentlich vorhat. Jesaja sagt, als er den Gottesknecht ankündigt, sagt er, der bringt euch Heilung, Frieden, Orientierung. Drei wichtige Dinge, die wir brauchen, um Selbstbewusstsein zu haben und Gottbewusstsein zu haben. Um hier mit beiden Füßen auf der Erde zu stehen und zu sagen, egal welche Grenzen ich vielleicht habe, ich habe auch Gaben, ich habe Möglichkeiten, ich habe ein Herz, das für Jesus schlägt und ich habe vor allem Gott, dem alle Dinge möglich sind. Heilung, sagt er in Jesaja, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle wie Schafe in die Irre, aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Wir haben Heilung. Wir dürfen Sachen wie Neid und die Wunden, die Neid schon geschlagen hat. Oder auch Worte unserer Eltern oder irgendwelcher Leute, die gesagt haben, du kannst nichts, du bist nichts, du bist begrenzt. Wir dürfen denen entgegenhalten, wir sind neue Leute, dürfen neue Leute sein, geheilte Leute, wenn wir es Gott hinlegen und sagen, Gott, heile das. Nimm diese Worte, die wie ein Damoklesschwert über meinem Leben schwirren und immer wieder mir die Entscheidung schwer machen. Du kannst nichts, du bist nichts. Nimm sie weg. Lass mich befreit leben. Lass mich befreit von dir reden. Lass mich befreit Leute einladen zum Leben mit dir. Schenk mir diese Heilung. Dann sieht mein Herz, weil das blutet. Weil das immer wieder diese Speerspitzen kennt. Wenn Leute besser sind, wenn Leute mehr können, wenn Leute anderes drauf sind und das einfach besser können. Schenk mir Frieden. Frieden über den Grenzen. Es steht so schön an manchen Stellen der Bibel, Gott schenkte dem Land Frieden an seinen Grenzen. Das wünsche ich euch manchmal. Frieden an euren Grenzen. Dass ihr nicht immer darauf bedacht seid, ich muss noch kämpfen, ich muss noch das Land besiegen und ich muss noch das können und das machen und jenes können, sondern ich wünsche euch mal Frieden an euren Grenzen. Dass ihr nicht mehr kämpfen müsst, sondern dass ihr einfach mal zufrieden seid, im Frieden seid mit euch selbst und mit Gott und sagen könnt, so wie ich jetzt bin, so möchte ich dir dienen. Wartet nicht darauf, dass ihr perfekt seid, denn dann seid ihr tot. Sondern geht los mit einem unperfekten, begrenzten Leben und handelt in Gottes Namen. Gott will euch diesen Frieden schenken, diese Gelassenheit. Hey, dieses Wort finde ich so genial, Gelassenheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er da ist, egal was mir passiert. Ich weiß, dass er auch in meinen Grenzen und gerade in meinen Schwachheiten lebendig ist und mich zu einer neuen Stärke führen will, aufgrund seiner Stärke. Und Orientierung. Gott will dir Orientierung geben. Er ist der gute Hirte. In den ganzen Wirrwarr, in den ganzen Strömungen, die auf dich einfließen, zurück zur Quelle zu finden, zurück zu dem, der wirklich sauberes, gutes Wasser hat für dich. Der gute Hirte. Und dazu brauchen wir manchmal andere Leute, Mentoren, andere Leute, die uns einfach weiterhelfen, Zweierschaften mit Leuten, die schon länger mit ihm unterwegs sind, die uns einfach helfen und sagen, hey, entdecke neu den roten Faden in deinem Leben. Entdecke Gott, was er schon dort hineingelegt hat in dein Leben. Und dann entwickle von dort aus eine neue Lebensperspektive. Bring Gefühle wie Neid zu Gott. Sie lähmen und zerstören dich nur. Es ist wirklich wie eine Giftwurzel in einem. Ein Künstler hat das mal so beschrieben, fand ich sehr passend. Der Neid kann sich wie eine ätzende Säure durch das eigene Herz fressen und hat einmal ein Bild gemacht. Und auf diesem Bild ist eine verhärmte Frauengestalt mit Fledermausflügeln als Neid dargestellt. Sie beißt sich so sehr in die Hand, dass bereits Blut heraustropft. Ein blutsaugendes Ungeheuer nagt zudem an ihrer schlaffen Brust und um ihr Bein ringelt sich eine Giftschlange. Die noch nicht genug, am anderen Fuß ist ein Skorpion gerade dabei, seinen Stachel auszufahren. Das ist der Neid. Toll, ne, oder? Sehr reizvoll, sowas zu haben. Und genauso ist es aber auch. Neid ist ein Gefühl, was sich einfrisst in unser Leben, was kaputt macht, was sogar Gemeinden kaputt macht und Gemeinden unter anderem kaputt macht. Die Gemeinde kann das viel besser. Wir haben ja auch begrenzte Möglichkeiten, wir haben ja auch nicht so ein tolles Gebäude. Neid macht gegenseitig kaputt, macht fertig, macht K.O. Bring Gefühle wie Neid zu Gott. Sie lähmen dich nur, sie machen dich K.O. Sie sperren völlig deinen Blick ab von Gott, was er mit dir vorhat. Lass dich nicht vom Leben beirren, sondern baue ein starkes Fundament, das dein Leben trägt. Und entdecke mit Gottes Hilfe, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt, was wirklich Fundament hat, was wirklich Sinn hat. Und nicht einfach nur andere Dinge und Mächte, die Einfluss haben wollen auf dich. Ich habe das mal das Jenga-Prinzip genannt. Ich kenne wahrscheinlich Jenga-Bausteine. Ansonsten stehen da unten welche, wer sie sehen kann. Keiner kann sie sehen. Ganz prima. Auf jeden Fall steht da so ein Bausatz da unten von Jenga-Steinen. Jenga sind so Bausteine, die man aufeinander stapelt und dann zieht man unten welche raus und legt sie oben rauf und irgendwann kippt das ganze Ding um. Das Jenga-Prinzip. Einer sagte mal zu mir, mein Leben ist wie ein ein Jenga-Turm. Und er ist gerade eingestürzt. Er sagte, ich habe mein ganzes Leben versucht, alles Mögliche wahrzumachen. Ich habe versucht, im Beruf gut zu sein. Ich habe versucht, meiner Familie gerecht zu werden. Ich habe versucht, allen möglichen gesellschaftlichen Verpflichtungen gerecht zu werden. Ich habe das immer wieder aufgebaut, auf meinen Turm, immer höher gebaut. Und irgendwann fing ich an, so wie bei Jenga das ja ganz normal ist, Steine aus dem Fundament herauszuziehen. So macht man das bei dem Jenga-Spiel. Man zieht Steine heraus, unten, um sie oben raufzulegen. Und er sagte, irgendwann habe ich Dinge geopfert. Meine Freundschaften, so fing das an, meine Freundschaften zu anderen Freunden. Alte Freundschaften zum Teil habe ich geopfert, weil ich mehr Zeit brauchte, weil ich mehr aufbauen wollte. Ich habe Familie zum Teil geopfert. Ich habe manche Dinge, viel, viel Zeit geopfert für einen Turm, den ich mir aufgebaut habe, den ich sehen wollte und wo ich vor allem wollte, dass andere ihn sehen. Ich habe Werte herausgezogen. Werte, die mir immer wichtig waren. In der Jungschau und wo auch immer ich war, sie waren mir wichtig, diese Werte. Und jetzt in der Karrieresucht habe ich sie herausgezogen, diese Werte, um sie oben raufzupacken, in der Hoffnung, dass mein Turm noch ein Stück weiter wachsen kann. Und ich endlich die Anerkennung finde vor den Menschen, die ich brauche. Und dann sagt er, jetzt ist der ganze Turm zusammengekracht. Da ist nichts mehr da. Ground Zero, da ist alles niedergemacht. Und ich weiß nicht mehr, was Sache ist. Und ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. Und dann begann er wieder ganz langsam aufzubauen, wieder Stück für Stück aufzubauen und zu fragen, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Welchen Turm baue ich jetzt auf? Wo möchte ich eigentlich hin in meinem Leben? Und das ist eine grundsätzliche Frage an dich. Wofür baust du deinen Turm? Ich glaube, jeder von uns baut an einem Turm, an einem Lebensturm. Aber wofür? Was möchtest du aufbauen? Was sollen Leute an dir sehen? Was sollen sie erleben? Was möchtest du, dass andere an dir sehen? 1. Mose 11, Vers 4 und dann in 12, 1 bis 3, finde ich das passend beschrieben. Der Turmbau zu Babel, Kapitel 11. Leute bauen einen Turm. Warum? Begründung? Um sich einen Namen zu machen. Um sich einen Namen zu machen. Ich glaube, darum bauen heute die allermeisten Menschen ihren Turm. Sie wollen sich einen Namen machen. Das ist urmenschlich. Das ist in Ordnung. Oder? Leute bauen sich einen Turm. Sie wollen etwas erreichen. Sie wollen gesehen werden. Sie wollen etwas darstellen in dieser Welt. Sie bauen sich einen Turm, um gesehen zu werden, um sich einen Namen zu machen. Und das ganze Ding geht kaputt, man versteht sich plötzlich nicht mehr miteinander und das passiert in vielen Familien, plötzlich redet man anderen vorbei. Diese Turmbau-zu-Babel-Geschichte ist sehr aktuell, man versteht sich plötzlich nicht mehr, man spricht völlig unterschiedliche Sprachen. Plötzlich sagt der Vater, ich habe doch alles für euch gemacht, ihr lieben Kinder. Und die Kinder sagen, du warst nie da, was willst du, wovon redest du? Und die Ehepaare verstehen sich nicht mehr, weil der eine nur noch alles auf die Karriere gesetzt hat und gebaut hat und gebaut hat und gebaut hat. Aber man hat nicht an einen Turm gebaut, sondern einer hat sich vielleicht verwirklicht. Und der Turm kracht zusammen. Man spricht nicht mehr eine Sprache und man liegt plötzlich am Boden und sagt, was ist jetzt das Leben noch wert? Das ganze Ding ist kaputt gebrochen, meine Ehe ist kaputt, meine Beziehung ist kaputt, meine Kinder wollen nichts mehr von mir wissen, was soll das Leben jetzt noch? Worauf bauen wir unser Leben auf und was soll der Turm unseres Lebens darstellen? Nur ein paar Verse später geht Abraham los. Er geht einfach los. Gott ruft ihn. Gott ruft ihn. Er geht los, er wird gesegnet und dann verspricht ihn, als er aufbricht, als er losgeht mit all seinen Grenzen, die er auch hat, mit all seinem Unvermögen, das er auch hat, geht er einfach los und dann sagt Gott ihm zu und ich will dir einen Namen machen. Und das ist der große Unterschied. Der gewaltige Unterschied, das, was den Turm zu Babel und Abraham unterscheidet. Die einen bauen ihren Turm, um gesehen zu werden und sich einen Namen zu machen. Abraham geht los auf Vertrauen von Gott und sagt, so bin ich, das habe ich, das bin ich. Ich gehe los im Vertrauen auf dich, weil ich glaube, dass du Gott bist, weil ich glaube, dass du ein Ziel für mein Leben hast, dass du der Sinn meines Lebens bist und dass du weißt, wo ich hin soll. Und dann segnet Gott ihn und sagt, ich will dir einen Namen machen. Was ist uns wichtig, dass wir einen Namen haben, weil wir uns darum bemühen, weil wir Karriere machen, weil wir unsere, was auch immer, Dinge da anstreben? Wir bauen einen Turm oder legen wir darauf an, dass Gott uns einen Namen macht, einfach dadurch, dass wir ihm folgen, dass wir ihm einfach treu sind, dass wir einfach sagen, Gott, du bist da, ich möchte dir folgen, ich möchte mit dir unterwegs sein. Dieser Turm hier, dieser Jenga-Turm, der da vorne steht, den ihr nicht sehen könnt, der kann unwahrscheinlich schnell zusammenkrachen, wenn das Fundament nicht solide ist. Wenn wir Dinge aus unserem Fundament herausziehen, die ihr hier gelernt habt, die ihr hier hört und ihr zieht das irgendwann raus, weil ihr sagt, das ist nicht mehr wichtig, ich muss jetzt in der Karriere vorankommen, dann wird dieser Turm irgendwann zusammenkrachen. Gott sagt, nein, lebe dein Leben, baue ein starkes Fundament. Du hast Grenzen in deinem Leben, ja. Manche Grenzen sind auch wichtig, dass du sie hast. Nimm dieses Leben, das du hast und investiere es in Menschen und in Gottes Reich. Und ich möchte auch dazugeben, was wichtig ist. Was willst du für wen bauen? Wem willst du gefallen? Entscheidung. Wir heißen ja entschieden für Christus. Ne? Das ist ein Name, mit dem wir immer sehr auffallen. Alle denken, wir sind die Frau Bin Ladens oder so und wir würden mit Maschinengewehren rumlaufen. Entschieden für Christus, wer sagt das denn heute noch? Hallo? Aber was sind wir? Entschieden für Christus. Juhu! Das ist klasse. Ein Weg. One way. Nicht tausend. Und das heißt aber eben, Entscheidung heißt, ich scheide mich von anderen Dingen. Ja, klar. Und das mache ich konsequent. Und genauso brauchen wir Entscheidungen in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Manche Dinge kann ich nicht so gut. Ja, gut. Ich scheide mich vielleicht von anderen Dingen. Weil ich merke, das eine ist jetzt wichtig. Das eine ist jetzt wichtig. Ich scheide mich von allen Informationsquellen, die auf mich einstürzen und nehme nur die, die wirklich wichtig sind. Ich lasse es nicht zu, dass alles Mögliche und jeder auf mich Einfluss hat, sondern ich möchte, dass du, Gott, vor allem auf mich Einfluss hast. Entscheidung. Ich fand es schon sehr bewegend, Erik Zabel zu hören. Manche sagen, ja, es war eine Show, die er da abgezogen hat im Fernsehen. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Aber wie der eigentlich gesagt hat, dass sein Jenga-Turm gerade eingestürzt ist. Dass im Gespräch mit seinem Sohn er gemerkt hat, dass die ganze Dopingkram, dass es nicht echt ist, dass es unehrlich ist, dass es falsch ist, dass es der falsche Weg ist. Und dass er dann unter Tränen bekennt, dass es ein falscher Weg ist und sein eigener Sohn das nicht von ihm lernen soll, dass das richtig ist, sondern dass es eine andere Wahrheit gibt. Ich fand das bewegend und gut und eine Entscheidung, denn er scheidet sich damit hoffentlich wirklich eindeutig davon, von dem, was falsch ist. Entscheidung treffen, gute Entscheidung. Ich glaube, so wie der Erik Zabel, auf dem man jetzt rumhackt, ich glaube, von uns gibt es auch einige Bereiche, wo man vielleicht nicht öffentlich, aber vor Gott bekennen müsste, Gott, das sind Dinge, von denen müsste ich mich eigentlich schon lange scheiden. Ich denke, das brauche ich als Doping für mein Leben. Ich denke, dass es wichtig wäre, Karriere zu haben und Geld zu haben und all diese Dinge, aber eigentlich soll das nur Doping sein für mein Leben. Ich pushe mein langweiliges Leben irgendwie auf, damit es Sinn macht und gut ist. Aber eigentlich ist es so schwachsinnig, so dahingelebt. Gott, ich möchte mit dir leben. Und Gott möchte mit uns leben. Und er möchte mit begrenzten Leben Menschen leben. Leute, die normal sind. Leute, die sich nicht aufpushen und aufpumpen, nicht aufblähen, sondern ein Leben leben in diesen Grenzen, in dem Wissen um sich, aber auch in dem Wissen um einen großen Gott, der viel vorhat. Und er scheint eine Vorliebe zu haben für begrenzte Menschen. Das ist ja das Enorme. Das ist ja geradezu ein Prinzip Gottes, dass er Leute beruft und in die Nachfolge ruft, die eben scheinbar schwach sind. David ist zu klein. Als ihm die Rüstung von Saul übergestreift wird, als er dagegen Goliath kämpfen soll, der kippt da hinten über. Tolle Geschichte, finde ich. Super. Was ganz deutlich macht, ja, du bist nicht Saul. Hallo. Du weißt es endlich. Du bist David. Jetzt geh raus, nimm deine 5 Steine und schlag ihn tot. Denn das kannst du. Das ist deine Begrenzung. Du bist nun mal so klein. Und du kannst vielleicht auch nicht mit anderen Waffen umgehen. Aber du hast die tolle Gabe, du kannst nämlich super Steinschleuder schießen. Nutz das. David zu klein, Samuel zu jung, Moses zu stotterig. 1000 Mal, wo er um Entschuldigung ging und sagt, nimm doch jemand anders, ich kann nicht reden. Ging mir genauso, ich war mit 16 noch Stotterer. Mit 16 Jahren war ich richtiger Stotterer, ich sollte auf eine Stottererschule. Bis heute, ab und zu merke ich das noch, wenn ich auf bestimmte Worte treffe, die sehe ich schon 2 Zeilen vorher. Ja, echt, weiß nicht, wer das kennt, aber die sehe ich schon 2 Zeilen vorher. Und wenn ich an diesen Punkt komme, wo ich sie aussprechen soll, kann ich das nicht. Familie zum Beispiel. Ganz komisch. Weiß nicht, ob das irgendwas in sich birgt, aber es gibt manche Worte, da stocke ich davor und kann sie nicht aussprechen. Ich habe EEGs über mich ergehen lassen und alle möglichen Messungen und sonst was. Und sollte noch auf eine Stottererschule, wie gesagt. Und hat mir damals jemand erzählt, dass ich mal in Eidlingen stehen werde und vor Leuten reden werde und relativ flüssig reden werde. Dann hätte ich das nicht geglaubt. Aber Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist das Fantastische an ihm. Und ich glaube, er hat eine tierische Vorliebe, uns gerade manchmal an unseren Grenzen zu packen. Ich verstehe nicht, warum. Aber ich glaube, da steckt ein Prinzip Gottes dahinter, dass er sagt, hey, gerade deine Grenzen sind doch die Momente, wo ich ganz groß rauskomme. Wo du merkst, dass du es nicht kannst, sondern ich. Und genau so ist es. Oder ich merke bei Evangelisation, ich evangelisiere, Leute kommen zum Glauben, geniale Geschichte. Hinterher erzählen mir welche, warum sie zum Glauben gekommen sind und welche Passage meiner Predigt sie so erobert hat, dass sie ihr Herz bekehrt haben. Und dann denke ich, das habe ich nie gesagt. Ich kann auch durchgehen durch ein Manuskript. Es wäre mal spannend, das Video sich nochmal anzugucken. Aber ich bin mir ganz sicher, ich habe das nicht gesagt. Und dann denke ich wieder, hallo Gott, du warst auch da. Er spricht durch die Zeilen. Er spricht durch dich, durch deine Schwachheit. Man, wie oft denken wir in meinen Grenzen, was kann ich denn machen in der Jungschar oder wie auch immer. Wir hatten einen Jungschar-Leiter, der war auch begrenzt in seinen Möglichkeiten. Aber wenn ich heute sagen würde, von wem ich am meisten gelernt habe in meinem Glauben, war es er. Weil er eine super Art hatte, mit Menschen umzugehen. Mit jungen Leuten wie wir, mit Kindern. Eine Liebe vermittelt hat, die einfach mich umgehauen hat, mich begeistert hat. Gott kennt deine Grenzen. Wir brauchen gar nicht so tun, als würde er das nicht kennen. Sondern er kennt deine Grenzen. Und er möchte sich manchmal gerade an diesen Grenzen verherrlichen. Und wir sollten ihm auch die Chance dazu geben. Sagen, Gott, ich möchte dir ganz zur Verfügung stehen, mit meinem Herzen. Ich kann nicht viel, aber das möchte ich dir geben. Meine 5 Brote und 2 Fische. Damals hat man auch gedacht in der Wüste, 5 Brote, 2 Fische. Ne? 5000 Leute und mehr. Hallo? Ein paar Fischbrötchen vielleicht für die Jünger. Aber sonst 5 Brote und 2 Fische. Und alle wurden satt. Weil das abgegeben wurde an Jesus. Und Jesus sagt nicht, hallo, ihr habt ein bisschen wenig gegeben, ne? 5 Brote, 2 Fische, das ist echt zu wenig. Jesus hat dafür gedankt. Hat das Gott hingeschreckt und sagt, Gott, nimm es an und mach daraus die Fülle. Und Gott macht daraus die Fülle. Und Gott macht aus deinen 5 Broten, 2 Fischen die Fülle. Manche Grenzen tun uns sehr weh. Manche schmerzt es unwahrscheinlich, als Single durchs Leben zu gehen. Das ist eine Grenze. Manche schmerzt es auch sehr, in einer Beziehung durchs Leben zu gehen. Und erlebt es als Grenze. Auch Familien sind Grenzen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns nicht darauf verharren und sagen, ich habe die und die Grenze und die engt mich dermaßen ein, dass ich nichts tun kann für Gott. Sondern so wie du bist, ob du Single bist und selbst wenn du 35, 40, 50 bist und immer noch Single, natürlich ist die Sehnsucht da. Aber Gott ruft dich jetzt. Gott hat eine Sehnsucht nach dir jetzt. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird es euch zufallen. Das heißt doch nicht, dass euch ein Mann oder eine Frau zufallen wird unbedingt. Aber eine Erfüllung, ein reiches Herz, ein Leben, wo ihr sagen wollt, ja, auch mit diesen Grenzen, auch mit diesem Stachel im Fleisch, wie Paulus es schreibt, auch damit kann ich leben, auch mit Dingen, die nicht so gut laufen, die nicht so gut sind, ich kann damit Gott zur Verfügung stehen. Matthäus 25 macht das deutlich für mich, finde ich, wo den Leuten unterschiedliche Gaben mitgeteilt werden und der eine kriegt nur einen. Völlig fies, oder? Gemein, der kriegt nur eine Gabe. Das ist Sauerei. Aber wo es darum geht, nicht zu sagen, hey, du hast 5 und du hast 10 und sich einfach nur zu verkriechen und alles zu verbuddeln, sondern zu sagen, hier, meine Gabe ist eine Hingabe. Und darum geht es. Bei jeder Gabe geht es nur um die Hingabe. Es geht nicht darum, sich zu messen mit anderen, sondern es geht jeweils immer nur um die Hingabe. Deine Gabe ist es eine Gabe, wenn es eine Hingabe ist. Wenn sie hingegeben wird in das Reich Gottes und dafür zur Verfügung steht. 7 Hilfen zum Umgang mit Grenzen. Keine Lösungsvorschläge, die alles bereinigen. Die erste Frage, die ist schon fies, wo möchte ich mit 30 Jahren stehen? Fies für alle, die über 30 sind. Aber für die, die unter 30 sind und vielleicht auch nicht zu nah dran stehen an dem 30. Geburtstag, einfach mal zu fragen, wo möchte ich eigentlich sein? Welche Person, welchen Turm möchte ich eigentlich bauen? Und warum baue ich diesen Turm? Also vielleicht steht ihr jetzt mittendrin in dieser Frage. Vielleicht seid ihr angestellt irgendwo in der Firma und fragt euch, ist das der Turm, den ich bauen möchte? Ich möchte da nicht wegrufen und nicht sagen, alle in die Mission oder so. Nur fragen, ganz ehrlich fragen, ist das der Turm, den ich immer bauen wollte? Oder habe ich angefangen, unten aus dem Fundament Sachen rauszuziehen? Meine Werte, die ich mir vielleicht als Jungschale angesammelt habe, wichtige Werte für mein Leben, die mir immer was bedeutet haben. Ich kenne so viele Leute in der Wirtschaft, die mir auf mich zugekommen sind und gesagt, ah, Herr Riewesel, früher war ich auch in der Jungschale. Ganz viele Leute. Deswegen ein großes Plus an alle Jungschale-Leute und Mitarbeiter, sie macht super Arbeit. Und trotzdem bin ich immer wieder enttäuscht und sagen, hey, was ist nachgeblieben von diesen Werten? Hast du das rausgezogen aus dem Fundament? Hast du es oben raufgebaut, um noch einen höheren Turm zu haben? Wo möchtest du stehen? Es geht nicht darum, wo andere stehen werden. Die bauen ihre Türme. Wo soll dein Turm stehen? Was möchtest du damit erreichen? Wer möchtest du sein? Welche Persönlichkeit? Persönlichkeit kommt von Personare. Durchklingen. Was klingt durch dein Leben durch? Was hören Leute, wenn sie dich hören? Hören sie Gott? Riechen sie Gott? Spüren sie Gott? Erfahren sie Gott? Oder baust du für dich? Und stinkt das alles nur nach Eigenlob und nach dir? Also nehmt eine Jahreszahl, die euch angemessen ist. Auf welchem Fundament steht mein Leben? Habe ich eine lebendige Beziehung zu Jesus, die mir auch bei den Stürmen, Versuchungen und Erwartungen Halt gibt? Eben dieser Jenga-Turm. Ist da etwas, was stehen bleibt, auch wenn vielleicht manches Ziel wegknickt? Ich kenne einen, der war Sportler, hat alles gegeben für dieses Ziel, Sportler zu sein. Richtig Leistungssportler. Und für ihn wurde das Ziel zum Sinn des Lebens. Und als denn der Sport wegknickte, weil er querschnittsgelähmt wurde, Da war nicht nur ein Ziel seines Lebens weg, Sportler zu sein, sondern der ganze Sinn. Bei anderen Leuten ist es die Arbeit. Sie verwechseln Ziel und Sinn und meinen, die Arbeit, die ein gutes Ziel ist, sei der Sinn. Aber das ist falsch. Und wenn ich in Rente gehe, ist der Sinn noch nicht weg. Oder wenn ich meine Arbeit verliere, darf doch nicht der Sinn weg sein. Sondern das Fundament muss stehen bleiben. Das Fundament muss stehen bleiben. Und wenn oben etwas wegbricht, dann können wir Neues aufbauen auf diesem Fundament. Auf welchem Fundament stehen wir? Ist das kraftvoll genug? Ist das stark genug? Hält das den Erdbeben stand, die auf uns einfließen? Was baust du auf dein Fundament und von wem lässt du dir helfen? Lege dein Leben tiefer. Es gibt immer so manche Motti, die heißen eher Pimp up your life. Also motzt dein Leben auf. Das ist auch ein nettes Motto, aber manchmal denke ich, hey, mach mal ein bisschen einfacher, schlichter. Vielleicht leg dein Leben tiefer. Bring Tiefgang hinein. Und gründe dich wirklich fest. Und dann bau darauf auf. Und lass dir von guten Leuten helfen. Wie auch immer du sie nennst, in deiner Zweierschaft oder Mentor oder wie auch immer, Leuten, die dir wirklich helfen können, die wahr und die lieb zu dir sind. Meistens haben wir nur Liebe oder nur Ware. Das ist das Schwierige. Vielfach die Lieben, die immer nur sagen, ja, machst du gut, machst du gut, machst du gut. Oder andere sagen immer nur, machst du schlecht, machst du schlecht, machst du schlecht. Freunde sind aber die, die mir sagen können, Thorsten, was du da gerade gesagt hast, war einfach Mist. Geh hin und entschuldige dich. Und die sagen das in einer Art und Weise, die ich annehmen kann und sagen kann, jawohl, du hast recht. Ist so. In einer Liebe, die ich verstehen kann, die ich annehmen kann. Ich wünsche mir Leute, die Liebe und Wahrheit verbinden. Die das in Liebe sagen können, aber in einer deutlichen Klarheit. Und viertens, welche Entscheidungen und Grenzen sind dafür wichtig? Und wir brauchen gute Grenzen. Denn gute Grenzen können deinem Leben Leitplanken sein. Grenzen sind ja nicht nur schlecht und sagen, oh, blöde Grenze. Wisst ihr was, ich bin froh und dankbar, dass ich viele Dinge nicht kann. Tierisch dankbar. Dass manche Dinge andere viel besser können als ich und ich das nicht auch noch können muss. Am Anfang unserer Ehe oder unserer Beziehung habe ich manchmal wirklich gedacht, ich muss den anderen oder meine Frau noch in dem übertreffen, was sie schon kann. Und wir haben uns richtig daran zerrieben, an manchen Punkten. Ich muss dann noch besser sein als meine Frau, damit ihr zeigen kann, dass ich ein Mann bin und das noch besser kann. Bis wir irgendwann zum Team geworden sind und gesagt haben, du hast Gaben, brillant, setz sie ein. Hey! Und ich habe Gaben, ich setze sie ein. Super, und wir machen ein Team und wir spielen zusammen. Gute Grenzen können wichtige Leitplanken sein. Darum haben wir das Grundgesetz. Darum haben wir die Gebote. Nicht um uns einzuengen, sondern um uns Freiheit zu geben. Wir können nun mal nicht in der 30er-Zone 100 fahren. Das geht einfach nicht. Und ich kann auch nicht meinen Kindern sagen, spielt überall, Hauptsache es ist eine Autobahn. Das geht nicht. Wir brauchen Grenzen. Und das ist wichtig für unser Leben. Auch Gabengrenzen. Wir brauchen auch Gabengrenzen. Wenn jeder von uns alles könnte, das wäre langweilig und schlimm und ätzend. Sondern ich freue mich an einem Klaus Göttler zum Beispiel, mit dem ich gerne zusammenarbeite, der super Gitarre spielt und sagt, wow, klasse. Und ich stehe dabei und sage, danke Gott, dass ich mit diesem Kerl zusammenarbeiten darf. Und mit anderen Leuten und sage, wow, klasse. Oder auch mit anderen Werken. Und ich sage, es ist genial, dass es dieses Werk gibt. Super, was die für eine Arbeit machen. Ehrlich gesagt, früher hatte ich bin ich in diesen Strudel hineingekommen zwischen EC und CVM und ich dachte immer, ich müsste besser sein als der CVM und die machen alles schlecht und so. Völliger Blödsinn. Der Bundesfahrer, der jetzt bei uns angefangen hatte, sagte als allererstes mit, okay, lasst uns beten für andere Werke. Als allererstes. Die machen tolle Arbeiten, super. Und wir sind an unterschiedlichen Stellen unseres Lebens aktiv. Und wir haben unsere Grenzen als EC, die haben ihre Grenzen und wir haben alle unsere Gaben und wir machen gemeinsam jetzt das Reich Gottes reicher und erfüllter. Und ich wünsche mir, dass Gemeinden so zusammenarbeiten, Mitarbeiter in der Gemeinde so zusammenarbeiten und sagen, hey, wir schaffen zusammen. Gute Grenzen helfen, damit der Fluss des Lebens nicht ausufert, sondern alles ins Schwimmen gerät. Ein Fußballfeld, das keine Linien hätte, wäre chaotisch. Der Ball wäre sonst wo. Wir brauchen Seitenlinien. Das Leben darf nicht ausufern, sondern wenn dein Leben einen Fluss haben soll, dann braucht es auch Uferkanten. Und die müssen wir setzen, bewusst setzen. Uns nicht setzen lassen von irgendwelchen Leuten, sondern bewusst setzen und sagen, das ist mein Fluss, das sind meine Grenzen in diesem Fluss und die möchte ich gehen. Akzeptierte Grenzen geben deinem Leben Raum zur Entfaltung, Frieden und Gelassenheit. Damit leben zu können, zu sagen, jawohl, so ist das. Das ist meine Grenze, das ist gut so, damit kann ich leben. Und ich gebe jetzt das, was ich haben kann, in das Reich Gottes ein. Und jetzt die letzte Folie. Investiere dein Leben, Hingabe, um es zu gewinnen. Wer es investiert, wird es gewinnen. Wer versucht es zu gewinnen, wird es verlieren. Grundweisheit der Bibel, ganz wichtig. Versuche nicht dein Leben zu gewinnen, deinen Turm selber zu bauen. Du wirst es verlieren, es wird einstürzen. Plötzlich wirst du merken, wenn du nur auf diese Karte setzt, wirst du dich mit deiner Familie vielleicht verstreiten, du wirst Dinge ja, ansetzen, die dich kaputt machen, die das schwierig machen, sondern baue dein Leben mit Gott. Verbeiß dich nicht in deine Grenzen, sondern lebe dein Leben, so wie es jetzt ist, und übergib es Gott, und er wird daraus die Fülle machen. BDDW ist so ein SMS-Wort, das ich dauernd gesimst kriege. Zum Beispiel auch vor dieser Tagung hier. Leute, die mir es zusimsen, BDDW, heißt einfach nur, befiehl du deine Wege. Mittlerweile sind wir ein großer Kreis in Deutschland, die sich das zumailen oder zusimsen. Und das ist eine riesige Ermutigung. Befiehl du deine Wege. Und das ist für mich immer wieder wichtig, jawohl. Mit allen Grenzen, die ich habe, ich weiß im Gott. Befiehl du deine Wege Gott. Er ist da. Und er will deine Grenzen erweitern und größer machen. Sei offen für Grenzerweiterung Gottes. Das ist auch eine Erfahrung, die jeder macht, der sich auf Gott einlässt. Dass er merkt, Gott schenkt Gaben dazu. Gott gibt Gaben dazu. Wer treu ist im Geringen, der wird auch neue Dinge dazu bekommen. Und man wird erleben, in der Aufgabe schenkt Gott uns dann auch neue Gaben. Und das ist gewaltig. Werde eine Persönlichkeit Gottes, durch die Gott durchklingt in diese Welt hinein. Und schaffe diese Gelassenheit, von der Paulus hier auch spricht. Paulus sagt, ich habe gelernt, es mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Im Gefängnis schreibt er das. Grenzen vor Augen, als Gitterstäbe. Und er hat trotzdem gemerkt, sein Brief geht trotzdem raus und erreicht Menschen. Und er kann auch in dieser Grenze leben. Er kann Leute im Gefängnis erreichen. Und so weiter und so weiter. Ich habe gelernt, es mir genügen zu lassen. Denn egal, welche Situation hineinkommt, die vielleicht gerade wie ein riesiges Grenzgebiet aussieht, wo ich nur denke, alle anderen können es vielleicht besser. Nein, lass es genügen an dem, was du jetzt hast. Nimm diese 5 Brote und 2 Fische. Gib sie Gott. Und er wird daraus die Fülle machen. Für Rückfragen, Infos, reden über den Glauben oder einfach, um endlich diese komischen PowerPoint-Folien zu bekommen, gibt es diese E-Mail-Adresse, die ich euch sehr ans Herz lege, wenn ihr dazu weitere Fragen habt oder wenn ihr auch Fragen habt, wo kann ich einen Mentor finden zum Beispiel? Wo kann ich weiterkommen in diesen Fragen? Es gibt Material auch draußen, gleich draußen hier vorne links ist ein Stand vom EC, wo einige Bücher auch ausgelegt sind und Zeitschriften. Nimm das einfach als eine Chance wahr. Und jetzt möchte ich noch gerne mit uns zusammen beten zum Abschluss. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unsere Grenzen kennst. Und ich bitte dich, dass du Frieden unseren Grenzen schenkst, dass wir nicht immer kämpfen müssen, uns verkämpfen müssen, weil wir meinen, wir müssten irgendwelchen Ansprüchen der Gesellschaft genügen und so sein und das auch noch können. Ich möchte dich von Herzen bitten, dass du jetzt jedem Einzelnen hilfst, seinen Fluss zu finden, seine Ufer zu finden, zu wissen, wo er sich abgrenzen muss gegen vieles, was einströmt, gerade in unserer Zeit. Und auch mit seinen Grenzen zu leben, dir zur Ehre. Schenken uns, dass wir dir unsere 5 Brote und 2 Fische geben. Und schenken uns auch das Erleben, dass du daraus die Fülle machst und Menschen um uns her satt. Danke, dass wir nicht einen großen Glauben brauchen, sondern einen großen Gott. Und den haben wir in dir. Danke, dass du mit uns gehst. Vater, dein Name sei gelobt. In Jesu Namen. Amen. Gott mit euch.